Heute ist Christian Mölling zu Gast auf dem roten Sofa. Er ist Politikwissenschaftler und Wehrexperte. Herr Mölling, Sie waren bei meinem Kollegen Hinak Baumgarten zu Gast auf diesem roten Sofa 3 Tage, bevor der Ukraine-Krieg begann. Hätten Sie damals gedacht, dass sich das so entwickeln würde, zu der Situation hin, die wir heute haben?
Nein, das hätte ich damals nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir nach 3 Jahren oder im 3. Jahr hier nochmal sitzen würden und nochmal darüber reden würden. Ich glaube, wir haben alle eine ziemlich steile Lernkurve gemacht in der Zeit. Und natürlich hoffen wir alle, dass es zu Ende ist. Aber der Krieg zeigt, glaube ich, dass viele Dinge, die damals gegolten haben, heute auch noch gelten. Das ist vor allen Dingen auch die Unberechenbarkeit dieses Krieges, wo jeder hofft, wenn er tagespolitisch sich das anguckt, das wäre es jetzt und man könnte doch jetzt irgendwie verhandeln oder so. Und man muss sagen, nein, da sind wir noch lange nicht offensichtlich.
Das, was Sie jetzt in Kürze zusammengefasst haben, das dröseln wir ganz in Ruhe in dieser Sendung auf. Geht gleich los.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Seit mehr als 2 Jahren muss sich jetzt die Ukraine schon gegen die russischen Angriffe wehren. Mehr denn je ist das Land auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen, um nicht überrollt zu werden. Dieser Krieg hat Europa und die Welt verändert. Er hat uns brutal vor Augen geführt, wie schnell das trügerische Machtgleichgewicht aus den Fugen geraten kann. Wir brauchen dringend neue Sicherheitskonzepte, eine internationale Konfliktordnung. Das fordert der Politikwissenschaftler und stellvertretende Leiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Christian Mölling. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Mölling, für die, die nicht jeden Tag die Situation in der Ukraine verfolgen, wie ist der momentane Zustand? Wo befindet sich gerade dieser Krieg?
Ja, das ist immer so schwer zu sagen. Man macht ja immer so einen Schnappschuss. Wenn Sie sich zurückerinnern, am Anfang des Jahres hieß es, wir hätten einen Stellungskrieg. Jetzt sehen wir, dass Russland schrittweise, wirklich meterweise schon vorankommt und auch in der Lage ist, hier und da Durchbrüche zu erzielen. Die sind alle noch nicht besonders dramatisch, aber es zeigt eben, dass das eigentlich ist wie eine Wippe. Der Nachteil des einen, nämlich der Ukraine, weil sie keine Munition mehr hat, ist automatisch der Vorteil des anderen. Und es gibt keinen Grund, warum Russland diesen Vorteil nicht nutzen sollte. Und jetzt geht es eben darum, auch mit den Waffenlieferungen, die insbesondere aus den USA jetzt kommen, diese Balance wieder etwas in die andere Richtung zu bringen und damit die Ukraine wenigstens erstmal zu entlasten, sodass sie sich wieder verteidigungsmäßig aufstellen können.
Wie hat man sich das vorzustellen, dieses 60-Milliarden-Paket aus den USA? Was ist da alles beinhaltet und wie schnell kommt das dahin, wo es gebraucht wird?
Ja, also da ist eine ganze Menge an Sachen drin, von der, das, was alle schon gehört haben, die Artilleriemunition ist dabei. Es gibt aber auch Unterstützung der Ukrainer beim Training und solche Sachen. Flugabwehr wird mit dabei sein, alles das ist dabei. Das ist natürlich alles nicht von heute auf morgen da. Ein Teil der Sachen ist schon vorpositioniert worden in Europa, auch an der Grenze zur Ukraine, sodass man das schnell rüberbringen konnte. Und das wird jetzt Schritt für Schritt dort ankommen. Was genau wann kommt, wissen wir nicht. Das ist auch gut so. Weil letztendlich das ja auch sofort ein Ziel für Angriffe durch Russland sein würde.
Genau.
Was wichtig aber ist, und das sehen wir jetzt ja schon, dass im Grunde genommen die Tatsache, dass die Ukraine neue Hilfe bekommt, für die Ukrainer bedeutet, dass sie das, was sie noch haben, was sie als Reserve gehabt haben, jetzt schon einsetzen können, weil sie sicher weitermachen können. Das verändert jetzt schon die Möglichkeiten, die die Ukraine hat. Wir haben das gesehen, dass die Ukraine aufgrund der Tatsache, dass sie weiß, dass sie Nachschub bekommt, jetzt schon wieder die Krim angreifen kann und sich damit entlastet. Da geht es gar nicht darum, die Krim jetzt einzunehmen, sondern darum, den Nachschub, der über die Krim rollt, aber auch die Startbahnen für Flugzeuge auf der Krim anzugreifen, um damit den Druck auf die Front, aber auch auf die Ballungszentren wie Kiew wieder runterzukriegen.
Bei uns wird ja immer über den Taurus diskutiert. Der Bundeskanzler bleibt ja bei seiner Position, dass er nicht liefern will. Wie bewerten Sie das? Besteht wirklich die Gefahr, dass das ein Eingriff in die Kriegshandlungen auch im Verhältnis zu Russland sein könnte, dass uns gefährlich werden könnte?
Ja. Also ich persönlich würde das nicht so bewerten. Ich bin aber auch kein Politiker. Ich muss das nicht entscheiden. Ich bin auch nicht gewählt. Ich kann nur sagen, warum ich glaube, dass es das nicht ist. Ich glaube vor allen Dingen, dass die Frage der Eskalation aus meiner Sicht nicht so bedeutsam ist, weil Russland jede Gelegenheit genutzt hat, in den letzten 2,5 Jahren zu eskalieren, also sich einen militärischen Vorteil zu verschaffen, wo es irgendwo ging. Und dass diese Waffen diesen besonderen Unterschied nicht machen würden, der Russland besonders herausfordern würde.
Im Grunde möchte doch jeder Mensch oder die meisten Menschen möchten doch Weltfrieden, die möchten in Frieden leben. Ist das eine Illusion, von der wir uns einfach verabschieden müssen?
Es ist zumindest keine Vision, von der wir uns verabschieden sollten. Aber das heute oder aber auch das vor 2 oder 3 Jahren als einen Frieden zu verstehen, der auf lange Dauer angelegt ist und der alle betrifft, das ist, glaube ich, die Illusion, um die es geht. Und weil wir 30 Jahre lang gedacht haben, die Geschichte ist vorbei, Deutschland steht endlich auf der richtigen Seite der Geschichte und jetzt ist im Grunde genommen, ist es alles sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist, glaube ich, der wesentliche Fehler gewesen, ne? Dass wir uns im Grunde genommen lange Zeit lang keine Gedanken mehr darum gemacht haben, was um uns drumherum passiert, obwohl unsere Partner uns alle gewarnt haben und gesagt haben, da passiert ganz viel. Angefangen 2008 mit Georgien, egal wo man den Anfang sehen möchte, spätestens 2014 mit dem ersten russischen Angriffskrieg war eigentlich klar, okay, hier hat sich was massiv verändert, aber wir haben es damals noch nicht sehen wollen. Die Politik in Deutschland hat erste kleine Trippelschritte gemacht, sich umzustellen, aber tatsächlich muss man sagen, wir waren 30 Jahre lang wirklich auf dem Holzweg unterwegs.
Jetzt gibt es ja, was den Krieg in der Ukraine angeht, immer Menschen, die sagen, warum kann man nicht verhandeln? Warum können wir nicht in irgendeiner Form eine diplomatische Lösung finden? Wir bekommen auch immer wieder Mails von Zuschauern, auch Fragen in diese Richtung. Ist der Zug abgefahren oder gibt es da noch eine Möglichkeit Ihrer Meinung nach?
Na, ich glaube nicht, dass der abgefahren ist. Ich glaube, dass man darauf hinarbeiten muss. Was allerdings schwer zu verstehen ist, offensichtlich intuitiv ist, dass das, was auf dem Schlachtfeld passiert und das, was sozusagen am Verhandlungstisch passieren kann, dass das direkt miteinander zu tun hat. Weil wenn ich an den Verhandlungstisch gehe, ist es immer gut, wenn ich noch eine Alternative habe. Wenn ich also sagen kann, also ich verhandle jetzt hier gerne mit dir, aber wenn nicht das rauskommt, wo ich ungefähr hin möchte, ich weiß, dass ich Kompromisse machen muss, aber wenn die Kompromisse für mich inakzeptabel sind, dann habe ich die Möglichkeit, weiter zu kämpfen. Das heißt, ich lasse mir die Ergebnisse nicht diktieren. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit lang, zu sagen, die Ukraine in eine Lage zu versetzen, in der sie gesicherte Ergebnisse haben kann, wo letztendlich auch Selenskyj nach Hause gehen kann und seiner Bevölkerung, die jetzt über 2 Jahre hinter ihm steht und ihn den Rücken stärkt, natürlich auch mit einer gewissen Erwartungshaltung sagt, okay, darauf können wir uns tatsächlich einlassen, so könnte es tatsächlich für uns funktionieren. Dazu gehört auch, es gibt immer noch eine zweite Seite.
Eben.
Und dieser zweiten Seite muss man auch noch vertrauen. Das ist das viel größere Problem dabei. Wie wollen Sie jemandem vertrauen, der seit Jahren alle Verträge bricht, die irgendwie mal da gewesen sind, das Völkerrecht bricht, Massenverbrechen begeht und sagen muss, okay, es wird am Ende des Tages wahrscheinlich nicht das Stück Papier sein, was tatsächlich zählt, das man unterschrieben hat, sondern die Fähigkeit, auch wenn dieser Vertrag erneut gebrochen wird, sich dann verteidigen zu können. Also im Grunde genommen muss man ganz ehrlich sagen, geht es wahrscheinlich eher um eine Atempause, die beide Seiten nutzen werden, sowohl Russland als auch die Ukraine, um sich sozusagen, um den Status quo militärisch festigen zu können und das Land wieder aufzubauen und Russland möglicherweise einen dritten Anlauf zu nehmen und die Ukraine beim nächsten Mal möglicherweise unterzuwürgen.
Was die deutsche Verteidigungspolitik angeht, haben Sie gerade schon gesagt, vor 30 Jahren einfach vieles versäumt. Wie sollte deutsche Verteidigungspolitik denn heute aussehen?
Na, ich glaube, wir sind, was die Denke angeht, schon auf einem relativ guten Weg. Also alles das, was, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten für Aufregung gesorgt hat, Pistorius mit seiner Kriegsfähigkeit, alles das sind ja Dinge, die zeigen, was wir für eine enorme Transformation durchzumachen haben. Dieses Wort wäre vor 3, 4 Jahren undenkbar gewesen. Er hätte wahrscheinlich seinen Hut nehmen müssen, wenn er das gesagt hätte. Er wäre wahrscheinlich gar nicht erst Minister gewesen, weil es ja vorher war Verteidigungsminister ein einigermaßen ruhiger Job im Grunde genommen. Aber das ist, glaube ich, schon das, wo man sagen muss, er hat mit dem, was er damals gesagt hat, recht gehabt. Und auch die Weichenstellung, die auch der Bundeskanzler vorgenommen hat und in seiner Analyse, sind sich eigentlich alle einig. Die große Herausforderung ist auf der einen Seite, das jetzt sehr weit durchzudeklinieren und zu sagen, das betrifft eben nicht nur die Bundeswehr, das betrifft auch nicht nur die Rüstungsindustrie, sondern das betrifft uns alle auf einmal. Das ändert unseren Alltag. Kriegsfähigkeit bedeutet, dass sich der Alltag in ganz Deutschland verändert. Das mag der eine oder andere sagen, das ist Militarisierung. Naja, wenn man von Null kommt, dann ist das in eine gewisse Form von Militarisierung. Es hat was damit zu tun, wieder wachsam zu sein und zu sagen, okay, es ist eben nicht mehr wie vor 20 oder 30 Jahren. Wir sind nicht mehr von Freunden umgeben. Wir haben 2 Flugstunden von hier entfernt den größten Krieg seit 75 Jahren.
Es gab ja so einen Moment, der immer als Schlüsselmoment, was die Änderung der deutschen Sicht auf diese Politik, Verteidigungspolitik angeht, gesehen wird. Das war ja die Rede von Olaf Scholz am 27. Februar 2022, also 3 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da hat er seine berühmte Zeitenwende-Rede gehalten. Das waren ja große Worte. Das ist ja nun schon eine Weile her. Ist denn danach, seitdem das passiert, was hätte passieren sollen, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben einen guten Anfang gehabt. Ne? Also Olaf Scholz hat ja in dem Zusammenhang auch das 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr mit verabschiedet. Das alleine ist es natürlich auch nicht. Man muss auch sehen, in der Rede wird immer das Militärische hervorgehoben. Dazu gehörte auch die Energiewende. Ne? Das Unabhängigmachen von russischem Gas gehörte auch mit dazu. Wir haben ganz viele Dinge, die seitdem eigentlich passiert sind. Aber wenn wir jetzt im Sicherheits- und Verteidigungsbereich bleiben, dann muss man sagen, dann sind wir noch sehr stark am Anfang. Und es droht eben, weil das liebe Geld ausgeht, möglicherweise das Abwürgen des Motors, den man jetzt gerade angeschmissen hat. Das ist jetzt erstmal nur der klassische Verteidigungsbereich. Wir haben eben über Cyber geredet. Da sind wir auch so blank wie das deutsche Heer im Grunde genommen. Da gibt es viele Dinge, die wir tun müssen. Und es gibt viele andere Bereiche, Infrastruktur, die auch für die Verteidigung wichtig ist, Energieversorgung. Alles das sind Dinge, wo wir eigentlich in keiner Art und Weise, selbst in Friedenszuständen zurzeit als Gesellschaft gut funktionieren. Wie sollen wir denn dann in Krise oder Krieg funktionieren?
Sie schreiben in Ihrem Buch Fragile Sicherheit, da werden ja viele Zahlen genannt. Also wie viel Geld wäre denn Ihrer Meinung nach notwendig, um das in relativ kurzer Zeit zu erreichen, was wir brauchen?
Ja.
Auch was unsere Bundeswehr angeht.
Ja, beliebte Frage. Ich ziehe mich da zurzeit immer draus zurück, weil es gibt immer so gegriffene Zahlen, 300 Milliarden und so. Mag sein, dass die stimmen. Wir versuchen das gerade mal wirklich zu schätzen. Rechnen kann man es nicht. Wir versuchen es gerade mal zu schätzen, damit man wirklich versteht, okay, was müssen wir noch aufwenden? Was haben wir schon? Was kriegen wir denn eigentlich auch dafür? Was müssen wir denn eigentlich alles an Schiffen, an Flugzeugen, aber auch an digitaler Infrastruktur tatsächlich noch kaufen? Sodass ich zurzeit eher so ein bisschen skeptisch bin, zu sagen, ja, es sind die 300 Milliarden und dann ist alles gut. Denn was in diese ganzen Zahlen auch noch nicht eingeflossen ist, auf der einen Seite, es wird gerade alles massiv teurer, weil alle gerade Rüstungsgüter haben möchten. Und wir wissen auch nicht, wie viel Geld wir noch aufwenden müssen, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Denn wir wissen nicht, wie der Krieg weiter verläuft. Auch da ist ganz wichtig zu sehen, auch, es wäre die nächste Illusion zu sagen, okay, wenn wir einen Waffenstillstand hätten, dann wäre es vorbei. Dieser Waffenstillstand, was auch immer ein kurzfristiger Haltepunkt ist, der muss abgesichert werden, damit er ein dauerhafter werden kann. Da reicht kein Vertrag, der unterschrieben ist und man geht nach Hause.
Ich meine, wie sieht denn der Zeitraum aus, den wir überhaupt haben? In wie vielen Jahren müssen wir das erreicht haben, um gut dazustehen, verteidigungspolitisch?
Naja, also wir sind ganz dankbar, wir haben es geschafft, letztes Jahr eine Diskussion genau über diese Frage loszutreten. Und Europa hat quasi geantwortet. Das ist so sehr unterschiedlich, je nachdem, was man so als Grundlage nimmt. Aber zurzeit gehen die Schätzungen zwischen 3 bis 5 Jahre. Das hat was damit zu tun, wie schnell Russland in der Lage ist, seine Kriegsproduktion hochzufahren. Da waren wir und vor allem die Experten, die wir damals gefragt haben, offensichtlich sind wir von einer viel langsameren Fähigkeit Russlands ausgegangen, wirklich seine Kriegsfähigkeit selber weiter hochzufahren. Man müsste diese Zahlen jetzt schon korrigieren. Der Verteidigungsminister selber geht von 5 bis 8 Jahren raus. Das heißt aber, sie nehmen besser die 5 Jahre, weil wenn sie in 8 Jahren erst fertig sind, heißt, sie haben in 5 Jahren viele halbe Panzer. Das bringt ihnen an Verteidigungsfähigkeit gar nichts. Aber das ist dann natürlich eine ziemlich steile Nummer, die sie dann fliegen müssen mit viel Geld. Und wenn sie etwas schnell fertig haben wollen, dann müssen sie es auch noch schnell produzieren. Das kostet meistens noch ein bisschen mehr.
Ja, und wenn man sich die momentane Haushaltsdiskussion anguckt, gerade heute, hat man nicht das Gefühl, dass das mehr Geld wird, sondern eher, dass es weniger wird.
Nee, das geht gerade total auseinander und man hat irgendwie den Eindruck, es ist irgendwie gar kein Krieg. Ne? Also ein Minister sagt ja, in 4, 5 Jahren hätte ich wieder ein bisschen Geld da.
Ja.
So muss, naja, bis dahin wollten wir eigentlich fertig sein. Wir müssten fertig sein, denn es kann sein, dadurch, dass wir nicht fertig sind, steigt die Kriegswahrscheinlichkeit in Europa. Es geht nicht um den Ukraine-Krieg, sondern um die Möglichkeit, dass Russland NATO-Europa angreift. Je schwächer wir sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Die Kosten, die ein solcher Krieg für Europa bedeuten würde, auch für Deutschland bedeuten würde, die wären enorm. Also wenn man das dagegen rechnen würde, würde man wahrscheinlich rauskommen, dass wir jetzt noch eine relativ günstige, wenn man das überhaupt so sagen kann, günstige Möglichkeit haben, uns einen weiteren Krieg vom Hals zu halten. Aber es ist halt, wie es ist. Am Ende ist es dann auch ganz viel Innenpolitik und Parteipolitik. Und der eine oder andere hat sich auf ein bestimmtes Pferd gesetzt und kann davon nicht runter. Das gilt nicht nur für einen, das gilt für alle Koalitionäre zurzeit, auch für die Opposition. Sodass wir möglicherweise es sehen werden, dass wir keine gute Lösung für den Verteidigungs- und Sicherheitsbereich hinbekommen. Und das Ganze erstmal wieder geschoben wird bis nach der nächsten Bundestagswahl, also 2026.
Das kann ja lebensgefährlich werden, diese politischen Spielchen, ne, in dieser Situation.
Ja, das ist das Erstaunliche, weil abstrakt sind sich eigentlich in der Bundesregierung alle einig, dass man da was tun müsste. Und jetzt geht es letztendlich darum, macht man es über Umverteilung, macht man es über neue Schulden, macht man es über Steuererhöhungen. Viele dieser Optionen, keine der Optionen ist zurzeit konsensfähig. Sie sind vielleicht mehrheitsfähig, aber keiner will deswegen die Koalition riskieren. Das ist im Grunde genommen der Punkt, wo wir gerade sind. Ich raufe mir die wenigen Haare und denke, wie kann das sein, dass wir in einer solchen Situation tatsächlich so eine Diskussion noch mal haben können. Es sieht doch jeder, dass wir eigentlich eine Ausnahmesituation haben. Das kann doch eigentlich jeder und jede verstehen. Aber ich bin da auch dann nur Beobachter.
Aber Sie werden ja sehr viel gefragt. Also Sie sind ja in den Medien sehr präsent. Das müsste doch bei den Entscheidern eigentlich auch ankommen. Und Sie sind ja nicht der Einzige, der das sagt.
Ja, na, Medienpräsenz heißt jetzt immer noch nicht, dass man deswegen Zugang hat und dass die Leute einem deswegen hinter verschlossenen Türen möglicherweise zuhören.
Aber Sie werden nicht mal gefragt, auch wenn eine Kamera aus ist, wie nach einer Bewertung.
Also wir versuchen schon hier und da hilfreich zu sein. Und das ist unsere Möglichkeit, weil wir letztendlich neutral sind, mit allen zu reden und zu hören, okay, wo ist denn da eigentlich jetzt der Spielraum und wo ist eigentlich der Knackpunkt dabei? Gleichzeitig aber auch den Maschinenraum, wie ist denn das eigentlich mit dem Budget, wenn das erst in 3 Jahren kommt? Was kann ich denn dann eigentlich damit noch erreichen? Und würge ich möglicherweise den Motor der Rüstungsindustrie, den ich jetzt gerade angeschmissen habe, wieder ab? Die Industrie wird nicht sterben, das ist nicht das Problem, weil wir global eine riesige Nachfrage haben. Aber die hört möglicherweise auf, für uns zu produzieren. Die sagt, naja, also du versprichst mir, ich kriege das Geld 2026, aber ich habe jetzt schon einen neuen Auftrag 2025. Dann nehme ich den doch lieber an, als dass ich für die Bundeswehr produziere. Denn wir haben eine Privatwirtschaft, die genau darauf dann gucken muss, ne?
Boah, das ist alles so schwer zu verstehen und zu durchschauen. Also ist ja so, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, Kriege werden heute ja nicht mehr nur an der realen Front geführt, sondern auch im Netz. Und die Angriffsstrategien und die Täuschungsmanöver in den sozialen Medien, die sind oft mindestens so gefährlich wie die, bei denen Blut fließt. Hat der Westen da auch den Anschluss verpasst? Sind da nicht auch die Russen zum Beispiel uns schon und die Chinesen weit voraus, was den Einsatz solcher Propagandamethoden angeht?
Ja, sie können es halt einfach, weil sie sich anders rechtfertigen müssen. Wir versuchen hinter die Desinformation herzulaufen, das als solche zu demaskieren. Die Information ist aber nichts, was im Wesentlichen rational funktioniert, sondern ja vor allen Dingen emotional geht. Ne? Das geht ja gerade bei den Social-Media-Geschichten und gerade das, was wir nicht nur im Rahmen des Ukraine-Kriegs erlebt haben, sondern auch mit Blick auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas, haben wir das enorme Mobilisierungs-, also auch das Emotionalisierungspotenzial gesehen, das da drin steht. Ne? Und das ist einfach was, wo letztendlich dann auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zwar noch rational erklären können, aber sie rennen dem hinterher. Sie brauchen viel länger in der Erklärung, als wenn sie ein paar emotionale Bilder oder aber auch emotionale Botschaften raushauen. Ich würde dem Kollegen da absolut recht geben. Da rennen wir hinterher und wir haben, glaube ich, auch noch nicht die richtigen Mittel dazu gefunden. Wir können nicht zu der gleichen Form von Desinformation greifen, wie unsere Gegner das tun.
Halten Sie es auch für möglich, dass ein dritter Weltkrieg auf diese Art und Weise ausgelöst wird?
Also ich würde es erstmal vielleicht nicht ausschließen, aber als extrem unwahrscheinlich titulieren. Das Beispiel, was eben genannt worden ist, ist ja Gott sei Dank ein Beispiel, das nicht möglich ist. Also wir haben keine Atomwaffen und man würde möglicherweise auch, wenn Olaf Scholz sowas sagen würde, auch sagen, das ist ja ein bisschen komisch eigentlich. Das Schöne ist ja, oder das Erfolgreiche an Social Media oder Desinformation ist ja immer dann, wenn sie sich sehr nah an dem bewegt, was bis zu dem Zeitpunkt geglaubte Realität ist und das quasi weiterspinnt, die Geschichte weiterspinnt. Das ist ja das Fatale. Es kann also möglich sein, es könnte möglich sein, dass es so ist. Das macht es ja so attraktiv und so wahrscheinlich, dass man sagt, ach, das könnte ich tatsächlich glauben. Es passt irgendwie ins Bild rein. Ne? Und das ist das Fatale daran. Und wir sehen halt, dass wir ständig, eigentlich 24 Stunden, hinter solchen kleinen Falschinformationen hinterherlaufen müssten. Oder aber auch in Talkshows hinterherlaufen müssten, weil bestimmte politische Akteure sehr bewusst auch in der Innenpolitik Desinformation einsetzen, wirklich falsche Dinge sagen. Man kann sich dann entscheiden, entweder dagegen zu argumentieren, das Thema zu wechseln, oder man rennt ständig hinterher und versucht, hinter diesen Aussagen aufzuräumen.
Zurück zum realen Krieg. Überall in Europa finden ja NATO-Manöver statt. Wie wichtig ist das auch aus Ihrer Sicht, auch als Zeichen gegenüber den Bedrohern?
das hat immer eine Innen- und eine Außenwirkung, so ein Manöver. Also nach innen hin lernen diejenigen, die so ein Manöver abhalten, hat der Plan funktioniert, den ich mir gemacht habe. Ich kann ganz viel lernen, wenn was schief geht, ne? Also zum Beispiel das Anlanden am Hafen funktioniert nicht, weil die Kaimauer nicht ausgelegt ist für den Druck, der durch die Panzer, die rausgeladen werden, auf einmal da ist. Alle solche Dinge kann man oft nur in der Praxis herausfinden, aber es zeigt gleichzeitig auch dem Gegenüber, okay, so weit sind die auch schon. Also man darf vorstellen, dass alles das, was hier über den Hamburger Hafen oder irgendwo anders entladen wird, nicht nur Beobachter durch die Hamburger hat, sondern durch viele Leute, die vom russischen Geheimdienst bezahlt werden, die sich das natürlich angucken. Aber die Fähigkeit, ein so großes Manöver wie das jetzt durchzuführen, ist in der Tat etwas, wo man tatsächlich sagen kann, okay, das sind wir schon mal in der Lage zu stemmen. Wir lernen daraus, wir werden das nächste Manöver besser machen. Mhm.
Sie sagen ja in Ihrem Buch, wir brauchen eine neue Sicherheitsordnung, eine neue Konfliktordnung. Also weltweit muss sich alles verschieben, auch die Rolle Deutschlands. Wie kann denn so eine neue Ordnung aussehen?
Ja, ich glaube, der Versuch, das als Konfliktordnung zu titulieren, ist natürlich eine Provokation für uns als Gesellschaft. Wir sind alle groß geworden mit einem großen Vertrauen in den Frieden, der uns umgeben hat. Also ich bin in den 80er Jahren groß geworden. Es war, obwohl es nicht friedlich war, trotzdem friedlich. Es war irgendwie berechenbar. Und wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war es friedlich.
Waren Sie auch Pazifist?
Nee, das war ich nicht. Aber ich konnte nach dem Ende des Kalten Krieges mir nicht mehr vorstellen, in die Bundeswehr einzutreten. Da war für mich der Grund im Grunde genommen dahin.
Yeah.
Aber das sich heute vorzustellen, das ist ja was, wo im Grunde genommen das Grummeln im Bauch anfängt. Man sagt, wir müssen eine Konfliktordnung haben. Das ist ja, das bricht ja mit der Routine zu sagen, wir brauchen eine Friedensordnung.
Ja, natürlich.
Genau. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, zu verstehen, dass wir nicht darauf hoffen dürfen, dass wir in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren hier wieder einen Frieden haben werden, sondern dass wir uns darauf einstellen müssen, tatsächlich unsere Interessen im Konflikt mit anderen durchsetzen zu müssen. Weil wir jetzt schon sehen, dass die Interessen, die wir haben, überhaupt nicht übereinstimmen und widersprüchlich sind zu dem, die Russland hat, aber möglicherweise auch zu den Interessen, die China hat.
Ja, und die Frage ist ja auch, welche Rolle spielen die USA? Also wie sehr können wir uns noch darauf verlassen, dass die zu uns halten, dass die uns verteidigen? Die haben ja auch andere Interessen.
Ja, naja, ich würde es immer so sagen, je mehr wir für uns selber tun, umso mehr sind wir ein interessanter Partner. Wer ständig aus der Bittstellerposition herauskommt, aber gleichzeitig Trittbrettfahrer ist, wie ausgerechnet Deutschland, der hat natürlich schlechte Karten, wenn es darum geht zu sagen, okay, wie können wir denn Sicherheit in Europa in Zukunft organisieren? Die USA, auch die Berater rund um Trump, haben kein Interesse an einem instabilen Europa. Das heißt aber nicht, dass das schon die einzige Verhandlungskarte ist. Man kann ja auch ein interessanter Partner sein, wenn man sagt, wir können deine Möglichkeiten erweitern. Wir können auch auf der Wirtschaftsseite einen gemeinsamen Markt weiterhin, einen sicheren Markt darbieten. Und wir übernehmen mehr Verantwortung, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Weil in der Tat, eins muss man sagen, hat Trump recht gehabt, haben auch die amerikanischen Präsidenten vor ihm recht gehabt. Die waren bloß etwas konzilianter. Die Amerikaner haben viel mehr in die europäische Sicherheit investiert, als wir das eigentlich getan haben.
Glauben Sie denn, dass, wie immer befürchtet wird, wenn Trump wirklich wieder Präsident wird, dass alles noch viel schlimmer wird? Oder wird sich da gar nicht so viel ändern am amerikanischen Kurs verglichen mit Biden?
Ich glaube, die Erfahrung der vergangenen 30 Jahre ist, immer dann, wenn wir geglaubt haben, so schlimm wird es nicht, hat es nicht funktioniert. Also wir sollten erstmal davon ausgehen, dass es schlimmer wird. Und wir sollten gleichzeitig aber erkennen, dass wir eine Möglichkeit haben, noch was dagegen zu tun. Also Trump ist noch nicht Präsident. Es kann auch sein, dass er nie Präsident wird. Das heißt, man kann sich, wenn man das für besonders schlimm erachtet, jetzt darauf vorbereiten. Wenn dann erstmal die Wahl gelaufen ist, dann tickt die Uhr dagegen. Das ist die Besonderheit, der besondere Luxus, den wir uns, glaube ich, geleistet haben, sind alle diese Horrorshows der letzten 10, 20 Jahre, die alle schrecklich gewesen sind. Trump war schon mal da. Aber wir haben uns nicht entsprechend darauf vorbereitet. Wir sind nicht konsequent gewesen und haben gesagt, okay, wenn wir wirklich die negativen Konsequenzen, auch die Erpressbarkeit abwenden wollen, dann müssen wir jetzt einen besonderen Aufwand im Grunde genommen betreiben. Und der lässt sich, ne, letztendlich sind auch das Haushaltsfragen, das lässt sich mal nicht aus der Portokasse des Bundeshaushaltes stemmen. Dafür müssten wir schon tatsächlich eine große Leistung über 10, 20 Jahre uns vornehmen. Das ist eine Generationenaufgabe.
Mhm. Wie beurteilen Sie die Rolle Chinas? Das ist ja auch so eine Baustelle, auch der Konflikt mit Taiwan. Wie bewerten wir das? Was bedeutet das für uns, wenn das eskaliert?
Ja, für uns bedeutet das, jetzt, wie es jetzt ist, erstmal eine große zusätzliche Unsicherheit.
Ja.
Es ist ein Risiko, dass, wenn es zu einem Konflikt zwischen China und Taiwan kommen würde, der massiv größere Konsequenzen für uns in wirtschaftlicher Hinsicht hätte, als wir das jetzt eigentlich sehen müssen. Und das viel Schlimmere ist, der Taiwan-Konflikt würde mit dem Ukraine-Konflikt sofort interagieren, weil auf der einen Seite die USA ihre Kräfte umdisponieren müssen, sagen müssen, okay, das ist unser primäres Problem, liegt da drüben. Liebe Europäer, ihr müsstet jetzt mal alleine hier klarkommen.
Genau. Mhm.
Das wiederum bedeutet aber auch Absenken der Unterstützung für die Ukraine. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass der Wiederaufbau viel, viel schwieriger wird, weil der Wiederaufbau, der wirtschaftliche Wiederaufbau der Ukraine, der irgendwo ja auch am Horizont steht, der muss natürlich militärisch abgesichert werden. Mhm. Weil alles das, was sie jetzt aufbauen und durch Russland sofort wieder zerschossen werden kann, das müssen sie wieder aufbauen. Also auch da gibt es eine Interaktion zwischen Wohlfahrt auf der einen Seite und militärischer Sicherheit auf der anderen Seite.
Oh, das ist wirklich ein harter Brocken alles. Wir holen jetzt mal kurz Luft und wir gucken uns was Schönes an. Zora Klipp macht nämlich jetzt für uns Spargelpizza.
Moin moin und hallo bei Das schmeckt. Wir befinden uns mitten in der Spargelsaison und deswegen habe ich ein tolles Rezept mitgebracht. Heute gibt es eine Blitzpizza mit einem schönen Quark-Ölteig, der so richtig schön luftig ist. Obendrauf kommt natürlich Spargel und dann noch ein bisschen Büffelmozzarella und ein richtig schöner Serrano-Schinken. Und zuerst müssen wir jetzt mal den Spargel schälen. Mein Tipp fürs Schälen ist, dass man die Spargelstange am besten so in der Hand hält, dass sie ruhig so ein bisschen auf den Unterarm rankt. Und dann kann man hier oben mit den Fingern natürlich den Spargel so ein bisschen drehen. Und dann kann man schälen und drehen und schälen und drehen. Den Grünen muss man natürlich nicht schälen. Wir machen jetzt weiter mit unserem Teig. Und dieser Teig ist wirklich kinderleicht. Wir haben einfach nur Mehl, Quark, Öl, Salz. Und das Backtriebmittel ist in dem Fall das Backpulver. Denn der Quark hat ja so eine richtig schöne Säure und das reagiert dann mit dem Backpulver. Und dadurch wird er dann trotzdem super schön fluffig. So. Auf eine Pizza gehört natürlich auch eine Tomatensauce. Deswegen habe ich jetzt hier geschälte und gewürfelte Tomaten aus der Dose ganz einfach und reibe da jetzt einfach nur ein bisschen Knoblauch dazu. Und frischen Oregano, Salz, Pfeffer, Zucker und dann haben wir auch schon unsere Soße fertig. Der Teig wandert jetzt hier auf unser Backblech. Da kommt jetzt unsere Soße drauf. Die kann man jetzt einfach so schön verteilen. Und jetzt kommt er endlich zum Einsatz, der Star dieser Saison, Spargel. Den schneiden wir jetzt einfach so runter und geben den Spargel einfach auf die Pizza. Und jetzt habe ich hier noch eine Zwiebel. Jetzt schon ein tolles Farbspiel. Schreit nach Sommerküche. Ich habe jetzt hier einen kräftigen Bergkäse und ein bisschen Mozzarella, der kommt auch noch auf die Pizza. Ich habe den Ofen jetzt auf 240 Grad vorgeheizt. Genau so viel Temperatur braucht diese Pizza auch, damit sie so richtig schön goldbraun wird und unten der Boden auch so leicht kross wird. Und dann muss ich für ungefähr 10 Minuten backen. Das reicht schon. Und jetzt kommt das Beste. Wir haben hier jetzt noch richtig schön cremigen Büffelmozzarella. Und jetzt habe ich hier Serrano-Schinken. So eine richtige Geschmacksexplosion wird das. Und das haben wir heute gelernt. Quark-Ölteig braucht keine Ruhzeiten im Gegensatz zu Hefeteig und kann sofort weiterverarbeitet werden. Nur weißer Spargel muss geschält werden. Beim grünen Spargel reicht es, wenn man lediglich die Enden abschneidet. Und Spargel ist super vielseitig einsetzbar. Probiert es doch einfach mal auf so einer schönen Pizza mit einer Tomatensauce und einem schönen Käse. Oh. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Ich kann euch eins versichern, das schmeckt. Und jetzt werde ich mir das richtig schön einverleiben, dieses Stück. Heiß. Mm.
Das sah sehr lecker aus, was Zora da gemacht hat. Übrigens im Himmelfahrt, Himmelfahrt. Können Sie Zora und mich zum ersten Mal zusammen kochen sehen? Dann machen wir auch was Leckeres. Ja, man würde jetzt auch gerne mal ein bisschen über das Essen reden, aber wir sind noch gar nicht fertig. Ich habe noch wichtige Fragen, was die Zukunft angeht. Und zwar, was Sie auch andeuten, unsere Kinder, ja, und die Kinder unserer Kinder. Wie kann man denen Hoffnung machen, dass sie doch in Frieden werden leben können?
Ja, finde ich total schwere Frage. Hat mich auch quasi seit dem ersten Tag dieses Krieges eigentlich bewegt, wie wir im Grunde genommen unseren Kindern eine ähnlich gute Zukunft, wie wir es gehabt haben, eigentlich übergeben können. Also was ist auch die Verpflichtung gegenüber der nächsten Generation? Finde ich total schwierig. Also sowohl als Wissenschaftler als auch als Vater. Ich sehe das immer noch so, noch können wir dafür arbeiten, dass es eine gute Zukunft gibt. Noch sind die Würfel da nicht gefallen und ich glaube, da können wir nicht aufhören. Das andere ist, dass, wenn ich jetzt zurückgucke, spreche nur für mich selber, die letzten 30 Jahre ist uns viel einfach in den Schoß gefallen. Ne? Da war es, das Leben war einfach. Jetzt wird es auf einmal ganz, ganz schwer. Ne? Und ich sehe zurzeit noch keine gute Chance, dass unsere Kinder die gleiche Sicherheit und Unbekümmertheit haben können, wie wir das gehabt haben. Aber wie gesagt, noch können wir was dafür tun, dass es von jetzt ab noch besser wird. Es kann schlechter werden, es wird von alleine schlechter.
Na, weniger schlimm, vielleicht, also man soll sagen, weniger schlimm, ne, als es kommen könnte. Eine Wehrpflicht, wird das kommen? Was glauben Sie?
Ich fürchte, sie kommt aus den falschen Gründen, weil man glaubt, damit irgendwie alle Probleme, die die Bundeswehr hätte im Personalbereich, erschlagen zu können. Die Wehrpflicht kann vielleicht bei einem bestimmten Bereich helfen. Es ist auch sinnvoll, in der Lage zu sein, Menschen, die zur Bundeswehr kommen, dass man dafür wieder eine Infrastruktur hat, eine größere als jetzt. Aber gerade wenn es um diese Frage, ich sag's mal, mentale Kriegstüchtigkeit geht, also wo ist eigentlich mein Platz bei dieser ganzen Geschichte und welche Rolle kann ich spielen? Das geht nicht über eine Wehrpflicht, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und auch nicht, sie kommen auch nicht über einen Zwangsdienst automatisch dazu, dass sich jemand in die Bundeswehr so sehr verliebt, dass er sagt, jetzt bleibe ich für die nächsten 40 Jahre hier. Das war in den 1970er Jahren vielleicht so, da war der Arbeitsmarkt ein anderer und auch die Gesellschaft eine andere. Ich glaube, heute müssen sie ein attraktiver und vor allen Dingen ein sinnstiftender Arbeitgeber sein. Ich weiß nicht, ob das der Kühlschrank auf der Stube ist, vielleicht ist er es nicht, aber es ist, dass ich in meiner Arbeit einen Sinn erkenne. Ich mache meine Arbeit total gerne und ich glaube auch, sie gibt mir persönlich individuellen Sinn. Ich glaube auch, dass es bei vielen Soldatinnen und Soldaten ist, dass die erkennen, dass sie darin Sinn haben. Aber das breiter zu kommunizieren, ich glaube, wenn ich den Sinn meiner Tätigkeit viel besser klar machen kann, dass das was Gutes ist, was ich da mache, dann kann ich auch mit einem schlechten Kühlschrank leben.
Aber was Sie gerade gesagt haben, Ihre Arbeit macht Ihnen Spaß. Sie beschäftigen sich ja wirklich seit vielen, vielen Jahren mit diesen schwierigen Themen und müssen Gefahren einschätzen, müssen in die Zukunft blicken, müssen in die Vergangenheit blicken, was falsch gelaufen ist. Wie bleiben Sie da immer guten Mutes? Das ist ja auch viel Frust dabei, oder?
Naja, es ist auf der einen Seite, das habe ich aber erst spät gelernt, ein Element von Professionalität, dass man sagt, okay, das ist jetzt schiefgegangen oder nicht so gelaufen, wie ich mir gehofft hätte. Es gibt trotzdem eine Verpflichtung, denn dafür werden wir letztendlich bezahlt, dass wir weiterhin versuchen, in der nächsten Situation zu sagen, okay, das politische Problem haben wir noch nicht gelöst, es sieht jetzt anders aus, was ist die Lösung dafür? Ihr wolltet die Lösung A nicht haben, okay, ihr wolltet die Lösung B, wie machen wir mit der Lösung B jetzt eigentlich weiter? Das ist eine Form von Disziplin, die da einfach mit reinspielt in den Beruf. Ansonsten ist es... Naja, viele Leute bei uns, glaube ich, sind einfach gut und kreativ und wollen immer noch nach den Sternen greifen und sagen, wir können doch irgendwas hier noch besser machen. Ja. Das ist ganz viel intrinsische Motivation.
Ja, nach den Sternen greifen, das ist aber ein schönes Schlusswort, finde ich. Das sollte man immer versuchen. Morgen kommt die tolle Schauspielerin Jutta Speidel zu mir aufs rote Sofa. Jetzt geht's weiter, wie immer, mit ihrem Landesprogramm. Schönen Abend noch, wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank nochmal für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen.